Hallo ihr Lieben, ich bin Margret Mees und das ist Maggies Podcast. Ich nehme euch mit auf eine Reise und erzähle euch Geschichten aus Psychotherapie in einer psychosomatischen Reha-Klinik, Yoga, Rheuma und Krebsbewältigung und meinem Leben und hoffe, dass ein paar gute Anregungen für euch dabei sind. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, das ist Maggies Podcast, 10. Folge. In der letzten Folge hatte ich euch ja zum Schluss von meiner Angstattacke erzählt. Letztendlich Angst hatte vor meinem Glück, ne? Und das hat mich wiederum erinnert an die, ich glaube, Marianne Williamson oder so heißt sie, ne? Diese spirituelle Frau aus Amerika, die gesagt hat, Leute, wir haben gar nicht Angst vor Leid und vor Gewalt und vor sonst was allem Schlimmen und Bösen. Nein. Wir haben am meisten Angst vor unserem Glück. Ja, und das kann ich ja nur unterstreichen, weil so war das tatsächlich bei mir. Ja, ich habe gedacht und ich denke letztendlich immer noch, und da sitzen wir ja alle ein Stück weit in unserem Gefängnis, da bin ich ja nicht die Einzige, das kriege ich ja jeden Tag von unseren und meinen Patienten auch serviert. Wir haben so eine Angst vor unserem Glück, dass wir alles dazu in Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ja, das nicht zu empfinden, nicht empfinden zu müssen. Ja, scheint ein Paradoxon zu sein, aber es ist wohl wahr, ja. Also ich hatte auf jeden Fall ein Riesenmuffensausen vor diesem Mann, vor dem Glück, das da auf mich zukam und konnte damit nicht umgehen, ja. Ich konnte nur in einer Angstattacke wie in einem Trauma gelähmt reagieren, ja. Und ich habe mir natürlich überlegen müssen, woher kommt das? Was habe ich da in meiner Biochemie in mir? Was habe ich in meiner Biografie sozusagen erlebt, dass ich so denke und fühle und nicht mich befreien konnte in dem Moment und mich für die Liebe, für das Lebendige, für die, weiß ich, alles Schöne entscheiden konnte, sondern erstarrt bin und gesagt habe, hier, Dankeschön, lieber Gott, was du mir da servierst, ist vielleicht ganz nett und freundlich, aber nehme ich gar nicht an. Also ich verreck lieber, ich verhungere lieber am gedeckten Tisch, als es zu nehmen. Und das hat bestimmt was mit meiner Geschichte zu tun. Ich musste mir natürlich überlegen, womit bin ich denn identifiziert? So schlau drücken wir uns ja immer aus als Psychologen. Und ich hatte euch von Rupert erzählt. Und das ist ja ein wunderbarer Psychologe und Psychotherapeut, der davon spricht, wir sind in der Regel identifiziert mit unseren ältesten, ne, Bezugspersonen, mit denen wir Bindung oder auch Nichtbindung hatten. Und da habe ich natürlich überlegt, mit Mutter bin ich ganz bestimmt identifiziert. Und Mutter hatte ja ihren ersten Mann verloren. Der war ja in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben. Und sie hatte ja, zweimal hatte er Fronturlaub gehabt. Einmal meinen Bruder, meinen Halbbruder bekommen von ihm. Das war 40, ne? Und meine Halbschwester, das war 41. Und er wurde dann vermisst eine lange Zeit nach Kriegsende. Und ich glaube, 47 dann für tot erklärt. Und das muss für meine Mutter ganz, 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 ganz furchtbar gewesen sein. Ist ja klar. Das ist ja schlimm, ne? Dass du deinen geliebten Mann, von dem du zwei Kinder hast, und meine Halbgeschwister konnten ihren Vater ja gar nicht erleben, ne? Meine Schwester hat immer erzählt, die ist ja leider 2007 verstorben, dass sie sich erinnerte tatsächlich, dass sie ein ganz kleines Mädchen war. Also lass es kurz vor Kriegsende gewesen sein, dass er nochmal zum Heimaturlaub kam, ja, und dass er sie hochgeschmissen hat in die Luft. Daran hat sie sich noch erinnert, an ihren Vater, ja. Und das ist natürlich ein Drama, eine Tragik, ja, dass er dann umkam in russischer Kriegsgefangenschaft. Und das hat meine Mutter natürlich sehr, sehr, sehr mitgenommen, ja. Und warum erzähle ich das? Weil Okay, sie hat dann, ich glaube 53, meinen Vater kennengelernt. Er kam als Pächter der Schmiede aus Schubüne. Er ist ja aus einer sozusagen Schmiedemeisterdynastie entsprungen. Er hat, ich glaube, mindestens 6 Brüder, alle Schmiedemeister in Schleswig-Holstein und eine Schwester, Tante Anna, ne? Und er kam er hatte den Krieg und die russische Kriegsgefangenschaft überlebt tatsächlich, ja. Er kam nach Stenderup und bewarb sich bei meiner Oma als Pächter der Schmiede, ja. Mein Opa konnte das ja nicht mehr machen und der Mann von meiner Mutter war gestorben und ich meine, er war nicht Schmiedemeister, er, glaube ich, war Meierist. Und ja, nun war die Schmiede sozusagen verwaist, ne? Und brauchte es dringend einen neuen Schmiedemeister. Und da ist mein Vater gekommen und da hat meine Oma natürlich gedacht, wunderbar, also hoffentlich wird was zwischen den beiden, ne? Und dann hat das wohl auch ein Stück weit eingeschlagen, aber letztendlich wohl auch nicht so, wie es richtig und schön gewesen wäre. Auf jeden Fall sind die beiden zusammengekommen, meine Mutter und mein Vater, und haben mich gekriegt. Ne? 54 war das ja, ich bin 54 geboren. Und ich habe aber eine Mutter erlebt und das habe ich in einer Aufstellung dann bei der Christel Lieben und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, dass ihr die Bücher lest von Christel Lieben. Christel Lieben ist eine fantastische Frau, eine Psychotherapeutin aus Wien und sie hat unter anderem ein Buch geschrieben, ich glaube, lass mich überlegen, hat das geheißen, Die Liebe kommt aus dem Nichts, meiner Meinung nach. Tolles Buch, tolles, großartiges Buch. So, und ich über meine Freunde bin nun an Christel Lieben geraten, letztendlich irgendwie auch wie die Jungfrau zum Kinde, weil da gab es nämlich eine ein Aufstellungsworkshop von der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie oder für Aufstellung, für Familienaufstellung, so heißt die, glaube ich. Und die hatten einen regionalen Workshop oder einen regionalen Kongress angeboten und da hatten die Christel Lieben eingeladen. Und da war ich natürlich hin und da habe ich gedacht, Mensch, das will ich mir mal angucken. Ne? Da war auch eine Amerikanerin, ja, wie heißt sie? Ja, und auch ein Deutscher, der da auch Aufstellungsarbeit angeboten hat. Und Chris Lieben war auch da. Und was soll ich euch sagen, liebe Leute? Ich habe mich da gar nicht um eine Aufstellung gerissen, überhaupt nicht. Es war Pause gewesen und ich komme wieder rein und ich begegne ihr zufällig. Und sie spricht mich an. Und ich sage, hallo Christel, ja. Ja, wie geht es dir? Ich sage, naja, mir geht es nicht gut. Ich leide unter Rheuma schon lange und weiß nicht, was los ist, wie ich das wieder irgendwie in den Griff kriegen soll mit meinen Schmerzen und mit meinem ganzen Leid da mit Rheuma. Und wenn ich jetzt richtig liege, war das, glaube ich, wann war denn das? 2017 oder was, ja. Und da hatte ich ja auch schon zweimal Brustkrebs gehabt, ne. Einmal 2015, ne, einmal hatte ich Brustkrebs gehabt. Das zweite Mal kam es ja erst 2020 dazu. Also ich sag ihr immer, nee, also gar nicht gut, Rheuma, Brustkrebs und so. Also, aha, sagt sie, okay, willst du das aufstellen? Ich sage, um Gottes Willen, Christel, nein, also ich war ganz und gar von den Socken, ich war perplex. Ne? So, ich dachte, so, wir setzen uns alle wieder schön hin und ich denke, na, das hoffentlich vergisst sie das mal ganz schnell. Ne? Was soll ich euch sagen? Nein, die liebe Christel vergisst das nämlich nicht. Und in der großen Runde, also ich sag euch, das waren viele Leute. Meine Güte, waren es 200 Leute da drin? Ich vertue mich immer, ja. Irgendwo in Kreuzberg oder in Neukölln, tolle Location da. Und wir fangen wieder an zu arbeiten, Leute. Und sie sagt, Margret, wo bist du? Ach du Scheiße, und ich konnte mich nicht verstecken. Und dann hat sie gesagt, Margret, bist du da? Und ihr müsst wissen, Christel Lieben kann sehr schlecht sehen. Sie hat eine Makula, heißt das, eine Degeneration. Ja, so, und mir blieb ja nun gar nichts anderes übrig. Und außerdem kannten mich ja nun meine Frauen. Warte mal, hat sie Margret gesagt oder hat sie Maggie gesagt? Also alle kennen mich ja unter Maggie. Und na gut, ich konnte ja jetzt da nicht leugnen, meine Existenz, und musste sagen, ja, ich bin da, Christel, ja. Ja, und dann hat sie gesagt, dann komm mal her. Oh, ja, dann bin ich dann zu ihr gegangen, rechts von ihr, ne, da sitzen dann immer die Leute, die Kandidaten, die eine Aufstellung machen können. Und dann saß ich da plötzlich und dann sollte ich erzählen, warum. Tja, und da fing ich, glaube ich, schon sehr an zu weinen. Da überkam mich das ganz große Elend, ne? Der ganz große Katzenjammer. Ja, und sie tat ihr Bestes, ne? Um mich da abzuholen, ne? Wo ich war. Und hat mich so ein bisschen befragt, ja, was meine Geschichte betrifft und wieso ich dann also so psychosomatisch, ne, mit Rheuma vielleicht reagiere. Und ich hatte ihr erzählt, dass ich meine Mutter sehr früh verloren habe. Da war ich 11 Jahre alt. Ne, da kam ich wieder von der Feier an der Mittelschule. Da hatten wir gerade, glaube ich, Fasching gefeiert. Und da hörte ich, dass Mutter gestorben war. Das war furchtbar. Also furchtbarer war es noch, dass ich dann keinen wirklichen Beistand bekommen konnte von meinem Vater, weil er ahnte wohl schon, dass Mutter ein Testament gemacht hatte, dass sie alles meinem Halbbruder vererbt hatte. Ne? Und er hatte ja nun die ganze Schmiede wieder aufgebaut und unser Bauernhaus in Ordnung gebracht und so. Und tja, und ich merkte, dass er nicht wirklich trauern konnte und er konnte mich auch mit meiner ganzen Traurigkeit überhaupt nicht aufnehmen. Und wer konnte das schon? Auch meine Halbschwester nicht, die sehr viel für mich getan hat, aber auch das war ihr gar nicht möglich, mein Bruder auch nicht. Und ich war ganz alleine. Und dann, also was für eine schreckliche Situation auf dem Friedhof. Das war im Winter, ja. Das war, wann ist sie gestorben und beerdigt worden, ist sie, glaube ich, irgendwann im Januar. Nee, im Januar hat sie Geburtstag gehabt. Ne? Sie ist 1916 geboren. Und im Februar ist sie meiner Meinung nach gestorben. Ja, das passt ja auch mit Fasching. Und ich musste tatsächlich, das haben die da von mir erwartet, das ist ja auch dieses Ritual, ne? Du hast den Sarg in die Gruft quasi gebracht und dann musst du mit dem Stapel, nee, mit dem Spaten Erde draufschütten. Ne? Und ich als Elfjährige, ich sollte nun, mein Vater gab mir diesen kleinen Spaten in die Hand, Erde auf den Sarg von meiner Mutter schütten. Es war schrecklich. Und noch schrecklicher war es, dass ich nicht ihm den Spaten vor die Füße geschmissen habe und losgeheult habe und gesagt habe, ich mach das nicht, ja? Ich bring Mutter nicht unter die Erde, ey, ja? So, naja gut, ich habe also das erzählt, dass ich völlig überfordert war vom Tod meiner Mutter und ich Mutter letztendlich auch immer sehr depressiv erlebt hatte. Letztendlich ihrem ersten Mann hinterhersehnend erlebt hatte. Ja, und dann auch wahrscheinlich angstvoll sie schon während der Schwangerschaft mit mir erlebt hatte, dass ich auch vielleicht eine Behinderung habe, so wie meine Halbschwester. Meine Halbschwester litt unter dem sogenannten Turner-Syndrom und das bedeutete, dass sie so ein Knochen fehlte ihr am Mittelfinger, glaube ich, und am Fuß auch. Links oder was neben dem kleinen Finger war so eine kleine Verwachsung und sie hat auch ihre Tage nicht richtig gekriegt und nicht ihre Geschlechtsreife richtig entwickelt und so. Und davor hatte meine Mutter scheinbar solche Angst und mein Vater hat mir mal erzählt, dass sie schon während der Schwangerschaft mit mir ihm Vorhaltung gemacht hat, wenn mit dem Kind, was nicht in Ordnung sein sollte, dann hast du Schuld, weil du zu viel trinkst, ne? Weil er ja zu viel Alkohol getrunken hat. Ja. Also ich bin schon in so einer Angst groß geworden. In der Schwangerschaft, im Mutterleib. Die erlebst du natürlich. Und wenn ihr Rupert euch anschaut, ja, ein fantastischer Therapeut, dem ich ja einmal, den ich erleben konnte während eines Workshops, auch während eines Aufstellungsworkshops, dann wisst ihr, was das bedeutet. Er selbst hat das ja erlebt. Ne? Ich glaube, seine Mutter hat versucht, ihn abzutreiben sogar. Also was das bedeutet für unsere Seele, wenn du nicht willkommen geheißen wirst, wirklich, in diesem Leben. Und meine Mutter konnte mich scheinbar nicht wirklich willkommen heißen, weil erstens war es nicht wirklich der Mann, den sie liebte, den musste sie vermissen, der war gestorben in russischer Kriegsgefangenschaft und ich glaube, sie hatte Angst, ja. Was soll das werden? Der Mann ist nicht wirklich voller Liebe entbrannt zu mir und hilft mir. Und ich glaube, an dem Tag, als ich geboren wurde, war er natürlich mit den Bauern ein Trinken und nicht zu Hause. Ich bin zu Hause geboren mit einer Hebamme. Und interessanterweise habe ich Walli, meine Tochter, Valerie, Claire Olympia, also Schinski, habe ich tatsächlich auch zu Hause geboren. Das war damals so, ne? Die ist 88 geboren und wir waren ja so Leute, wir haben gedacht, nee, also wir gehen da nicht in die Klinik, wir machen eine Hausgeburt, ja, und das habe ich dann auch gemacht, obwohl die sanitären Verhältnisse in unserem Hinterhaus hier mit Außenklo und so nicht die vorteilhaftesten waren, war das klar. Ich kriege Walli zu Hause und ist alles auch super gut gelaufen. Ja, zurück nun. Also meine Mutter hat mich auch zu Hause gekriegt und hat also wohl auch nicht die dollste Unterstützung gehabt. Und ich habe sie dann während meiner ganzen Kindheit, und Leute, stellt euch vor, ich habe sie nur 11 Jahre erleben dürfen, meine Mutter, und habe sie mit 11 Jahren verloren. Und ihr kennt vielleicht Michaela Huber, eine der tollsten Traumatherapeutinnen, die es gibt in Deutschland. Und ich bin ja selbst auch Traumatherapeutin und habe natürlich ein paar Sachen von ihr mir auf Video auch angeguckt und habe sie auch einmal live erlebt und so weiter. Und sie erzählt, alles, was du erlebst an Verlust, zum Beispiel deiner Eltern vor dem 11. Lebensjahr, ist ein Riesentrauma. Ist schlichter und schlechterdings nicht zu bewältigen. So, und das hat Christel Lieben natürlich auch sofort entdeckt und gesehen und hat gedacht, gut, also wir nehmen das mal jetzt zur Kenntnis, dass Maggie das erlebt hat. Und ich habe gar nicht großartig erzählt, wie ich meine Mutter erlebt habe, nämlich ziemlich depressiv und nicht in der Lage quasi, oder sie glaubte nicht in der Lage zu sein, dieses neue Leben gut zu versorgen, weil sie so schon ein Stück weit ihre Energie verloren hatte durch die beiden Kinder, durch in den Krieg kommen müssen, den Mann verloren, ihre eigene Mutter verloren, die habe ich noch ganz kurz nur erlebt, meine Oma, ja, da meine älteste Erinnerung mit war, dass ich einen Osterspaziergang mit ihr gemacht habe, was werde ich gewesen sein, 2-3 Jahre alt, und ich Ostereier mit ihr gesucht habe und tatsächlich im Gras gefunden habe. Das ist die älteste und einzige Erinnerung an meine Oma. Und meine Oma hat sie, also ihre Mutter verloren. Sie hat ihren Vater verloren, ich glaube kurz nach dem Krieg oder während des Krieges an der Fischvergiftung. Sie hat ihren Bruder im Krieg verloren. Also grässlich, ja, grauenhaft, und verkrafte das mal. Und jetzt hast du 2 Kinder und du musst die durch den Krieg bringen. Gott sei Dank haben wir ja auf dem Land gewohnt und wir hatten unsere eigenen Tiere, ja, Kühe und Schweine und ein Pferd und so weiter, ja, und wir haben das, also meine Mutter mit meiner Oma und so, hat das ganz gut hingekriegt. Und das hat aber Energie gekostet, ne? Ihre Batterien waren alle. Und ich habe in einer anderen Aufstellung, auch mit Christel Lieben, wir haben 2 Aufstellungen. Ich habe das große Glück gehabt, 2 Aufstellungen bei Christel Lieben gemacht zu haben. Und in der 2. Aufstellung, also ich rede jetzt von der 1. ja, aber mal kurz zur 2., habe ich erfahren können, wie belastet meine Mutter war während der Schwangerschaft mit mir und wie wenig sie sich auch zugetraut hat, das gut hinzukriegen, ja, weil sie meinen Vater nicht wirklich auf ihrer Seite sah, weil der, ne, durch seine Alkoholkrankheit und die Schmiede neu aufbauen und weiterführen irgendwie zu beschäftigt war und sich zu wenig um sie gekümmert hat und sie Angst hatte, dass sie das nicht hinkriegte. Und was ist bei einem Kind? Ich habe das natürlich schon mit der Muttermilch quasi, die sie mir leider nicht geben konnte. Ich musste mit einer Flasche erzogen werden oder groß werden, weil sie keine gute Milchproduktion hatte. Scheinbar, ja, leider. Und ich habe natürlich gespürt, dass ich meine Mutter nicht belasten darf. Ja, du spürst das als Kind, ja, seismografisch. Du spürst das schon in der Schwangerschaft und du willst deine Mutter nicht belasten. Du bist ja loyal in deiner kindlichen Liebe mit deiner Mutter und denkst, ach, du ahnst es nicht, du willst ihr nicht auch noch auf den Keks gehen. Und du lebst deine ganze Potenz, deine ganze Wildheit, deine ganze Lebendigkeit und davon habe ich reichlich. Die lebst du nicht, die wagst du nicht zu zeigen, ja. Und die habe ich dann, ja, unterdrückt quasi und habe gedacht, also ich darf, und dazu jetzt, ne, zur Identifikation mit meiner Mutter, ich darf gar nicht so stark sein und wild sein, wie ich es bin, weil erstens kann das Mutter nicht ertragen und zweitens war Mutter auch nicht so. Die hat ihre ganze Stärke, ihr ganzes Licht auch unter den Scheffel gestellt und hat es nicht ausgelebt. Und das merkst du ja, das hast du ja sofort, merkst du das ja als Kind, ne? Und dann darfst du das auch nicht. Und ich habe jetzt zurück auf diese Situation, die ich euch erzählt habe im White Trash, ne, mit dem Mann. Hab natürlich bei meiner Mutter auch erlebt, dass sie nicht wirklich mit meinem Vater liebevoll verbunden war, sondern sich einem anderen hinterhergesehnt hat. Und genau das Gleiche habe ich ja auch gemacht dann, indem ich also Angst hatte, mich auf das Glück mit diesem Mann einzulassen und mich dann diesem Glück hinterhergesehnt hat, das ich ja verworfen habe. Also du sitzt dann in so einem Gefängnis, in einem Wiederholungszwang, würde man sagen, ne? Und Christi Lieben nun in der ersten Aufstellung hat das so gemacht. Und ich sag euch, das war auch etwas, was ich auch irgendwie natürlich gespürt habe, aber auch nicht für möglich erachtet habe, hat also gedacht, gut, also Maggie hat jetzt erzählt, sie hat ihre Mutter früh verloren und dass sie auch scheinbar gehandicapt ist. Ich glaube, ich hatte ihr kurz erwähnt, dass ich wohl weiß, warum ich Rheuma bekommen habe, also erstarrt bin quasi, ja, und zwar auch, als ich eine neue Partnerschaft nach meinem, ja, auch heißgeliebten Ehemann und auch heißgehassten Ehemann aufnehmen konnte, war ich ja wie erstarrt und ich hatte ihr, glaube ich, gesagt, also, weil ich es mir auch nicht gönne, ja, dieses Glück zu erleben, weil ich letztendlich mit Mutter identifiziert bin und die hat auch ihr Glück nicht leben können mit dem ersten Mann und dem ersten Mann hinterher getrauert, was natürlich für meinen Vater nun auch nicht ganz so einfach war und es ihn wahrscheinlich noch mehr auch in den Alkohol gebracht hat. Also jeder ist ja beteiligt an diesem ganzen Chaos, ne, was du dann erlebst mit deinen Eltern. Und dann hat also Christel Lieben das Ho'oponopono aufgestellt. Ich hatte euch auch interessanterweise schon das letzte Mal erzählt, was Ho'oponopono aus Hawaii ist, ne? Also du sagst zuerst, es tut mir leid, ja? Dann sagst du, glaube ich, ich weiß nicht genau mehr die Reihenfolge, danke. Ich glaube, danke, dass es Möglichkeiten gibt, dass mir geholfen wird, aus dieser Misere herauszukommen und mich trotzdem zu lieben, ne? Das dritte ist vielleicht, ich liebe mich. Ja, und das vierte ist vielleicht, ich verzeihe mir. Ja, und das hat sie alles aufgestellt. Ihr könnt euch vorstellen, die hat also eine Stellvertreterin für mich genommen, eine Stellvertreterin für ich verzeihe mir, für danke, für ich liebe mich, für ich, was war's noch? Ja, das war's ja dann schon, ne? Und für meine Mutter, glaube ich auch. Und die haben sich im Raum, habe ich die aufgestellt? Ja. Ich habe die alle im Raum aufgestellt. Und dann gehst du an deinen Platz zurück. Das war neben Christel. Ja, liebe Leute. Und dann brach es wieder aus mir heraus. Also ein Schluchzen, ein Weinen, ein Zittern, ein... Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin... Und dann kam plötzlich, dann kamen Bilder, dann kamen Flashbacks hoch aus dem 16. Jahrhundert. Und ich erinnerte mich an eine Rückführungstherapie-Session bei Trotzhado, die ich schon in den 90ern gemacht hatte und die mich in das Jahr 1562 zurückführte. Reinkarnations- oder Rückführungstherapie, könnt ihr euch vorstellen, geht davon aus, dass sich unsere Seele über mehrere Leben auf dieser Erde weiterentwickelt. Und wenn wir jetzt aktuelle psychische und körperliche Probleme haben, dann können frühere Inkarnationen diese verursacht haben. Wir haben dann eine Art Hypnosesitzung, in der es dann möglich ist, vergangene Leben zu erinnern, um dadurch wichtige Ursachen für aktuelle Krankheiten zu finden. Das ist ein bisschen so wie in der Familienaufstellungsarbeit, die oft die Mehrgenerationenperspektive einbringt, um belastende Themen und Konflikte, die über Generationen unbewusst weitergegeben werden, bewusst zu machen und durch Verstehen und Liebe und vor allen Dingen Vergebung zu lösen. Und nun überfielen mich also wieder Erinnerungen aus dem 16. Jahrhundert, in denen ich scheinbar grausame Gewalt erlebt hatte. Ganz schrecklich. Ich zitterte am ganzen Leibe und ich habe das Gefühl, ich wurde gefoltert oder lebendig begraben. Irgend so was ganz Schreckliches, also was dich an Hexenverbrennung oder an Folter erinnert. Und wir Frauen haben ja nicht das leichteste Schicksal schon seit Jahrhunderten. Und möglicherweise war ich in einer Inkarnation tatsächlich irgendwie sowas wie eine Heilkundige oder Kräuterfrau oder sonst was und wurde ganz massiv bestraft dafür und scheinbar brach das wieder hoch in der Aufstellung. Ich wusste nicht, wie mir geschah, liebe Leute. Und Christel dachte, dass ich ja meine Mutter auch unter die Erde gebracht hatte. Das war ja dieses Trauma-Erlebnis von mir. Ich schien das erzählt zu haben. Zumindest hat sie es aufgenommen und ich habe das scheinbar nicht, ich habe da was wiedererlebt, ja, als Zwölfjährige, als ich meine Mutter unter die Erde bringen sollte sozusagen, was ich im 17. Jahrhundert wohl tatsächlich auch erlebt hatte. Also kurz und gut, liebe Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ja, und das ist wirklich, also die Energie in Aufstellungsarbeit, die ist nicht von dieser Welt quasi, ja, da kommt ein Energiefeld zustande, die dir Informationen gibt über dich, nicht nur aus deiner Biografie, sondern aus scheinbar Inkarnationen davor. Das schleppst du oder das schleppte ich oder schleppe ich scheinbar bis heute mit mir rum und macht ein Gefängnis. Macht mich unfrei, lässt mich denken, ich habe das Glück nicht verdient, ich muss aufpassen, ja, ich komme sonst um, ja, und ich, wenn ich identifiziert bin mit meiner Mutter, denke ich, oh Gott, ich darf nicht glücklich sein mit meinem Mann, mit einem Mann, meine Mutter war auch nicht glücklich, hat sich immer einem Mann hinterhergesehnt und das mache ich mal genauso wie sie, ja, ich gönne mir das Glück nicht. Also ihr haltet das vielleicht für völlig schwachsinnig, aber genau das habe ich erlebt und ich erlebe mit meinen Patienten ja immer wieder Ähnliches. Ich mache ja auch Aufstellungen auf dem Tablett und sogar auf dem Tablett, wenn ich zurückgehe in frühere Generationen, kommen solche Themen hoch und ich wurde also sozusagen in weiß ich wie viel Generationen vor meiner Inkarnation heute zurückgebeamt und musste durch dieses Leid durch. Und Christel hatte alle Mühe, mich zu beruhigen. Und alle hatten die, also sie waren alle dermaßen gut und lieb zu mir, um mich zu beruhigen, aus diesem Trauma herauszuführen, das ich scheinbar noch in mir habe und das mir sagt, du darfst nicht glücklich sein, ja? Du darfst dich nicht wirklich für die Liebe deines Lebens entscheiden. Ne? Und ja, und das war, ich bin da also durch eine Katharsis, würden die Griechen sagen, gegangen. War völlig fertig, schweißgebadet, ja. Und habe dann, ja, natürlich der Christel sehr gedankt dafür, dass sie diese Arbeit mit mir gemacht hat und mich auch dadurch befreit hat, ein ganzes Stück, ne? Und entlastet hat. Und das sind ganz großartige Menschen, wie Rupert, ne? Wie Albrecht Mahr, wie Gunthard Weber, wie Michaela Kaden, wie sie alle heißen, diese fantastischen Aufsteller. Ne? Und die helfen dir, das Alte nochmal zu erleben, da durchzugehen, das auszudrücken und dich dann davon zu befreien. Und zum Beispiel zu sagen, ich bin das Kind und du bist die Mutter. Ich kann dein Unglück nicht für dich tragen. Ich liebe dich und ich achte dein Schicksal. Und ich lasse es bei dir. Ich entscheide mich jetzt für das Glück. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Abonniere diesen Podcast und wenn du Lust hast, lass eine Bewertung da und schreib eine kurze Rezension. Du kannst mir auch auf Instagram @margretmesberlin folgen. Mehr zu den einzelnen Podcast-Folgen erfährst du auf meiner Website margret-mes.de. Ich wünsche dir eine schöne Woche.